Ein weiterer wesentlicher Faktor in der Strategiearbeit, dass es immer darum geht, zu schauen, was passiert um das Unternehmen herum. Also man könnte auch systemtheoretisch sagen, also das ist die System-Umwelt-Grenze in gewisser Weise. Worauf ist das Unternehmen eigentlich eine Antwort? Auf welche Frage die Umgebung stellt?
Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Meyer und ich sitze wie immer zusammen mit dem Holger.
Hallo.
Und dem David.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist die systemische Strategieentwicklung. Habt ihr euch ausgesucht? Und wie immer, Holger, zuerst mal an dich das Wort. Leite mal ein.
Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil uns aufgefallen ist, dass wir es in den bisherigen Podcast-Folgen zwar gestreift haben, aber noch keine eigene separate Folge dazu gemacht haben. Wenn wir unsere systemische Organisationsentwicklungsweiterbildung machen, ist das ein relativ kleines Thema. Wenn wir mit Organisationsentwicklern, aber auch mit Führungskräften im Alltag zu tun haben, wird auch erstaunlich wenig über Strategie geredet, weil man Strategie ganz häufig ja so an der Unternehmensspitze verortet oder man verortet es bei Stäben, bei großen Unternehmensberatungen, die ab und zu mal vorbeikommen, irgendwie alles untersuchen und dann sich eine neue Strategie ausdenken und vorschlagen. Also es hat so ein bisschen was von, es ist weit weg oder es ist sehr abgehoben und ist nicht so der Alltag von Organisationsentwicklern und Führungskräften. Sondern wenn, dann haben die eher mit Strategieumsetzung zu tun. Und man denkt so, ja, ne, ich als Organisationsentwickler, ich gucke jetzt, was ist jetzt das Projekt, was sich irgendjemand ausgedacht hat, aufgrund irgendeiner zentralen Basisentscheidung, die in der Unternehmensspitze gefallen ist, muss das jetzt umgesetzt werden und jetzt überlege ich, wie kann ich das jetzt in einem Change, in einem Veränderungsprojekt umsetzen, so. Und deswegen, wie gesagt, ist es im Alltag häufig weit weg und auf der anderen Seite merke ich aber, wenn ich in meinen Beratungsprojekten bin, dass ich an jeder Stelle schmerzhaft spüre, wenn die Unternehmensstrategie nicht im Blick ist oder wenn sie nicht so aktualisiert ist, dass man wirklich konkrete Schritte daraus ableiten kann und bestimmte rahmengebende Informationen daraus ziehen kann. Und deswegen möchte ich eigentlich nochmal eine Lanze dafür brechen, die Strategie immer wieder in den Blick zu nehmen und nicht zu denken, das ist was weit weg ist und mit dem man nichts zu tun hat. Das ist mal so der erste Aufschlag, warum ich glaube, dass es eben wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht einen expliziten Auftrag bekommt, führe jetzt einen Strategieentwicklungsprozess für uns durch. Was aber in der Tat durchaus relativ regelmäßig bei mir vorkommt, also das sind dann in der Regel keine Weltkonzerne, mit denen ich das mache, sondern mittelständische Unternehmen oder Unternehmen aus der Sozialwirtschaft auch, mit denen wir Strategieentwicklungsprozesse machen, aber auch größere Mittelständler. Und da wir merken, wie viel Klarheit und Gerichtetheit in den Aktivitäten dieser Unternehmen das dann bringt, glauben wir, dass das eben ein essentielles Element ist unserer Arbeit.
Entschuldigung, ich höre aber ein bisschen raus. Strategie ist irgendwie immer da. Also man kann nicht keine Strategie haben, oder verstehe ich das falsch?
Also Strategie ist immer da in unserer Arbeit, auch wenn es nicht immer explizit so heißt. Dem Teil würde ich auf jeden Fall zustimmen und das deutlich unterstützen, was Holger gesagt hat. Also dass ich sogar sagen würde, jede Art von Organisationsentwicklung macht ja relativ wenig Sinn, wenn man nicht die Frage beantworten kann, wozu eigentlich, welcher Strategie folgen wir, warum machen wir was. Also bitte bauen Sie mit uns die Organisation um, dann kann ja nur die erste Frage sein, mit welchem Ziel. So, und dann sind wir automatisch beim Thema Strategie, ob die es so genannt haben oder nicht. Und ob jetzt Strategie, man immer eine Strategie hat, das hängt halt sehr vom Strategieverständnis ab, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass jeder, der in einer Organisation handelt, implizit ja irgendeinem Ziel folgt, was er vielleicht manchmal selbst gar nicht benennen kann, aber dieses Handeln irgendwie intendiert ist, würde ich mal sagen. Aber dass das eine explizite gemeinsame Strategie ist, das kann längst nicht jedes Unternehmen von sich behaupten, würde ich sagen. Also das ist schon ein fachlicher Begriff, kommen wir wahrscheinlich später nochmal dran vorbei, ja, der Unterschied zwischen impliziter Strategie und expliziter Strategie. Und wenn der Wunsch da ist und das Glauben wir braucht es für Organisationsentwicklung, sich in eine gemeinsame Richtung zu bewegen, braucht es natürlich in einem gewissen Maß auch eine explizite Strategie, damit die einen wissen, welcher Strategie die anderen folgen, so einfach gesagt. Und sonst macht es ja gar keinen Sinn, sich auf den Weg zu machen, weil dann jeder in eine andere Richtung läuft.
Also meine Antwort wäre, es gibt immer eine Strategie. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, was genau ist denn eigentlich mit Strategie gemeint? Da ist man ja ganz schnell an dieser ganz grundlegenden Diskussion, ist die Strategie eigentlich das Ziel oder ist es der Weg dorthin? Ich glaube, die Mehrheit der Leute ist erstmal relativ spontan bei der Stelle, naja, Strategie ist sozusagen der Plan, wie man in irgendeiner Form auf das gesetzte Ziel hinkommt. Also man muss sich erstmal irgendeine Form von Ziel überlegen. Und wenn man das quasi ein bisschen aus der Rückschau betrachtet, könnte man auch sagen, welches Problem will man überhaupt lösen? Also ein tatsächliches oder antizipiertes Problem. Meistens fängt man ja mit einer Strategieentwicklung an, wenn es in irgendeiner Form ein bisschen knirscht oder wenn man befürchtet, dass man an irgendeiner Stelle überholt wird. Und wir haben eigentlich so vier grundlegende Strategieformen, mit denen wir arbeiten. Und das eine ist eben dieses vorausschauende Planen. Also ein kleiner Mittelständler, ein IT-Unternehmen, mit dem wir viel zu tun haben, das sagt jetzt zum Beispiel, wir setzen auf KI. Ja, das ist ja jetzt auch nicht unfassbar überraschend. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, was ist denn da die Strategie? Das macht ja jeder. Aber wenn man sagt, ja, das Ziel ist, dass wir da nicht abgehängt werden, dass wir da mitreden können, dass wir bei der Software, die wir entwickeln, auch immer wieder überprüfen, dass KI ein relevanter Bestandteil ist, dann würde vorausschauendes Planen in diesem Fall bedeuten, dass der Geschäftsführer jetzt anfängt, seine Netzwerke auszubauen systematisch und sagt, ja, ich habe zum Beispiel relativ viel mit dem Fraunhofer-Institut zu tun, da hänge ich mich mal an ein Forschungsprojekt dran und dann ist auf einmal aus der allgemeinen Wolke wird dann auf einmal ein konkreter Plan. So, das wäre dieses Element der vorausschauenden Planung, wo man sagt, ich verwende da jetzt Ressourcen, ich verwende da jetzt Zeit und je klarer und expliziter das ist, umso eher hat man dann die Chance, dass das nicht nur so Zufallsbegegnungen und Eintagsfliegen werden, sondern dass man dann aus diesem Plan auch konkrete Schritte folgen lässt. Und die andere Strategieform ist aber tatsächlich interessanterweise dann genau die umgekehrte Zeitrichtung, nämlich die Rückschau. Man stellt nämlich fest, dass man über eine gewisse Zeit bestimmte Muster herausgebildet hat. Und jetzt an diesem konkreten Beispiel dieses IT-Unternehmens, die stellen fest, wir haben in der Vergangenheit immer wieder in einer bestimmten Konstellation die größten Erfolge erzielt. Der ist jetzt nicht besonders groß und auch nicht besonders klein und deswegen hat er festgestellt, dass er vor allem mit Kunden glücklich wird, die so eine Mini-IT haben. Also die so 1 bis 2 ITler haben, also Unternehmen, die 50 bis 500 Personen groß sind und die eine relativ kleine IT haben, die mehr oder weniger massiv an ihre Grenzen kommt. Also Und sie haben festgestellt, dass sie mit diesen IT-Lern erstaunlich gut zusammenarbeiten können. Also es gibt natürlich immer dieses Element von Eifersucht. Es könnte sein, dass die natürlich auch blockieren. Aber die haben eben festgestellt, diese Größenordnung von Unternehmen ist für uns gut. Wenn wir an ein Unternehmen geraten, was eine ausgewachsene IT-Abteilung hat, da brauchen wir gar nicht ankommen. Und wenn die gar keine haben, dann ist das in der Regel für uns zu klein und zu unwirtschaftlich. Und dadurch haben die gemerkt, das ist also die Gruppe, auf die wir uns konzentrieren müssen. Das ist sozusagen aus der Rückschau, aus der Zeit gewachsen, dass sie irgendwann festgestellt haben, wenn wir das fortführen, dann ist das sozusagen eine gute Strategie. Und die dritte Variante ist, ich sag mal, das, was man auch ganz häufig kennt, gerade von größeren Unternehmen, die Marktpositionierung, dass man sich also fragt, in welchem Marktsegment wollen wir eigentlich unterwegs sein, mit welchen Produkten wollen wir unterwegs sein. Und bei diesem ITler zum Beispiel, der sagt, wir machen einfach nur Microsoft. Wir haben uns fokussiert auf Microsoft 365 und es gibt viele andere Sachen und natürlich könnte ein Unternehmen auch sagen, wir wollen irgendwie jetzt Google Docs einführen oder sowas. Und die sagen, das können wir nicht leisten. Wir können nur an einer bestimmten Stelle Know-how aufbauen und wir verwenden zum Beispiel nur eine Routermarke. Und wir verwenden nur eine Art von Firewall. Und wenn der Kunde sagt, ich hätte aber gerne diese Sorte, dann müssen wir dem sagen, tut mir leid, das können wir nicht machen, das können wir nicht leisten. Weil wir festgestellt haben, wenn wir uns in jeder Art von Hardware und Software eindenken, dann verzetteln wir uns unglaublich. So, das wäre eine Form von Marktpositionierung, die jetzt in dem Fall eben ganz schlicht ist. Das wäre natürlich bei größeren Unternehmen ein bisschen anders. Also Strategie ist auch die Kunst des Weglassens, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist es eben auch als Strategieform so eine Art Philosophie des Unternehmens. Man kann sich das auch wieder mal an dem Beispiel Apple ganz gut vorstellen, die ja auch mal mit dem Slogan geworben haben, wir sagen 1000-mal Nein, bevor wir einmal Ja sagen. Also zumindest, das hat sich ein bisschen verwässert, aber zumindest in der Vergangenheit war das so, dass die sagen, ein Feature muss richtig gut sein, muss richtig erprobt sein. Wie gesagt, das ist die Theorie. Ne? Man weiß, in der Praxis gibt es ein paar Sachen, die widersprechen dem. Aber bevor wir das einführen, ist das richtig marktreif. Also wir machen nicht so Bananenprodukte, wo wir irgendwie alles mitnehmen, was gerade im Trend ist und nichts funktioniert so richtig. Bei meinem IT-Unternehmen ist das zum Beispiel so, die Philosophie ist, wir lösen immer die Probleme, koste es, was es wolle. Also es gibt ja andere, und da habe ich auch schon Bekanntschaft mitgemacht, die sagen dann einfach, nee, das ist nicht zu lösen, wir kaufen jetzt hier eine neue Hardware, das ist alles Quatsch. Und die sagen, nee, wir bohren uns da rein und versuchen, die Ursache zu finden und haben sozusagen den Ehrgeiz, das immer hinzukriegen. Und damit haben die sich einen unfassbaren Ruf bei den Kunden erworben. Und sie sagen aber auch gleichzeitig zum Beispiel auch eine andere Philosophie, wir machen überall Wartungsverträge. Diese Einzelabrechnungen, das machen wir maximal on top, weil wir sagen, das ist Win-Win. Wenn wir ganz wenig zu tun haben, profitiert der Kunde am meisten. Ja, also wir arbeiten vorausschauend mit unserem Wartungsvertrag und versuchen unseren Einsatz zu minimieren, indem wir sehr frühzeitig Patches einspielen, Probleme lösen. Und unsere Philosophie ist, wir machen keine aufwendigen Einzelabrechnungen, wo der Kunde dann hinterher in so einem Einzelabrechnungsstunden-Nirvana landet. So, und das wären jetzt mal diese vier Strategieformen, vorausschauend, rückschauend, Positionierung und eben ja sozusagen als Philosophie des Unternehmens. Und die sind natürlich nicht stand-alone, sondern die kombinieren sich auch in einer gewissen Weise.
Es geht nicht darum, man entscheidet sich für eine dieser vier Elemente, sondern die Strategie ist jetzt ja gut am Beispiel dieses IT-Unternehmens feststellbar, speist sich aus diesen vier Perspektiven und die können natürlich entscheiden, wo setzen sie am meisten drauf. Auf die Erfolge der Vergangenheit, das war schon immer das, was funktioniert hat, oder auf den Markt, auf den Blick nach vorne, auf das Vorausschauende, dein erstes Beispiel. Und da mag es sicherlich je nach Unternehmen unterschiedliche Schwerpunkte geben und je nach Markt, in dem ein Unternehmen spielt. Denn das ist, würde ich sagen, ja ein weiterer wesentlicher Faktor in der Strategiearbeit, dass es immer darum geht, zu schauen, was passiert um das Unternehmen herum. Also man könnte auch systemtheoretisch sagen, also das ist die Systemumweltgrenze in gewisser Weise. Worauf ist das Unternehmen eigentlich eine Antwort? Auf welche Frage die Umgebung stellt? Also, und deshalb, das steckt in manchen dieser Beispiele bei dir jetzt drin, geht es auch immer um den Blick nach draußen. Und als Systemiker wissen wir, es gibt natürlich nicht das da draußen, sondern es geht darum, welche Einflüsse von draußen, in Anführungszeichen, mache ich gerade so mit den Fingern, macht das Unternehmen zu den Einflüssen, die es für relevant erachtet bei strategischen Fragen.
Richtig, ja, genau. Es gibt diese Innensicht und die Außensicht. Und als Carl Weick-Fan zitiere ich natürlich immer wieder gerne, Organisationen schaffen sich ihre Umwelt selbst. Also die Umwelt ist nicht einfach da. Natürlich, ne, manchmal hat man ja das Gefühl, naja, das ist einfach der Markt und ich als kleiner Player kann da nicht so besonders viel dran tun. Aber natürlich habe ich die Organisation in einer bestimmten Art und Weise aufgesetzt und deswegen ist sie auch nur leistungsfähig und reagibel auf bestimmte Aspekte. Ja, also dass das sozusagen ein zirkulärer Prozess ist und der Markt nicht als solide, feste Entität, die durchdefiniert ist, da draußen existiert, sondern in dem Moment, wo ich meine Positionierung verändere, ist auf einmal ein ganz anderer Teil des Marktes für mich interessant geworden und überhaupt erst sichtbar. Ja. So würde ich das vielleicht mal sagen.
Ja, finde ich sehr passend. Und unterstütze nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich ja glaube, also natürlich, wenn man jetzt in der Strategiearbeit ist explizit, muss man auch immer nach innen gucken. Was hat in der Vergangenheit gut funktioniert? Wie werden sich unsere Kompetenzen in der Zukunft entwickeln? Also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Genauso wie man den Markt ja rückblickend und vorausschauend betrachtet. Aber wenn man nur nach innen guckt, ist eben immer, bleibt die Frage unbeantwortet, worauf sind wir eigentlich eine Antwort? Und dann kann man an der Organisation rumbasteln, rumdoktern, klingt jetzt schon ein bisschen wertend, aber in dem Fall meine ich es tatsächlich auch so, solange man es eben nicht koppelt mit dem Blick nach draußen, weiß man auch nie, ist die Organisation funktional oder nicht funktional, wenn man nicht weiß, wofür denn sozusagen. Und das ist ja auch eine Brücke, das vielleicht am Rande nochmal erwähnt zu der letzten Folge, wer die noch nicht gehört hat, in der wir über Entscheidungsprämissen gesprochen haben. Und eine wesentliche Entscheidungsprämisse waren ja die Zweckprogramme. Und wenn wir jetzt heute über das Thema Strategie sprechen, kann man etwas vereinfacht gesagt auch sagen, wir sprechen vor allem über Zweckprogramme. Welche Zweckprogramme gibt sich denn die Organisation? Welchem Zweck folgt sie? Und nicht nur das steuert Organisation, das war in der letzten Folge ja das Thema, aber es ist eben eine wesentliche Prämisse, die Organisation ausrichtet und das Verhalten in der Organisation im besten Falle steuert, wenn es denn eine Strategie gibt. Und dafür hast du eingangs ja deutlich geworben.
Ja, genau.
Mhm. Ja, Martin. Ja, ich, also.
Die Frage ist auch noch nicht ganz beantwortet, die kommt auch gleich noch, die Antwort.
Das meine ich. Also gerade, ja. Ne, also wie wir da jetzt die Schnittstelle zur Strategieentwicklung halt hinbekommen. Ne? Also wo steht das Unternehmen? Wo möchte es hin? Wie komme ich da drauf, also wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich ja eher um eine Evolution einer Strategie. Wenn du jetzt sagst, ja, es gibt immer irgendeine Strategie, du hast ja auch das Zitat reingebracht, wir brauchen keine Strategie, wir fahren nur noch auf Sicht. So, das hört man ja immer wieder, kennt man auch das Zitat, wo du ja auch ganz klar sagst, naja, ist halt auch eine Strategie. So, erstmal ganz wertfrei. Aber wo ist da die Schnittstelle und wie kommt man da hin, weil du hast ja auch bei den Spielarten, da kommst du gleich sicher noch zu, der Strategieentwicklung auch vieles reingebracht, wo man sagt, okay, das ist jetzt weniger strukturiert, du hast hier, sprichst von zufälligen Strategien und so weiter. Wo ist da die Schnittstelle, dass ich sage, ich fange jetzt an zu entwickeln?
Ja, wie komme ich eigentlich zu einer Strategie?
Ganz genau. Wie komme ich dahin, die zu entwickeln? Also, genau.
Ich glaube, das Systemische an der systemischen Strategieentwicklung ist natürlich, dass man es mit einer ganzen Reihe von Paradoxien zu tun hat. Und wir hören das eben immer häufiger, dass die Leute sagen, ja, geht mir weg mit Strategie, das funktioniert eh nicht, wir planen und planen und dann kommt es eh alles ganz anders, das hat alles keinen Zweck mehr, wir machen das jetzt auf Sicht. Und das ist ja auch dieses auf Sicht fahren oder auch aus dem Bauch heraus entscheiden, ist ja durchaus auch ein probates Mittel. Und für viele kleinere Unternehmen oder auch etwas größere Mittelständler hat das ja auch lange Zeit ganz gut funktioniert. Oder man könnte auch sagen, ist ja dieses stumme Zeugenphänomen, bei denen es funktioniert hat, die sind noch da, bei denen es nicht funktioniert hat, die sind ja, da okay. leider weg und können nicht mehr berichten. Mhm. Also insofern ist sozusagen die Tatsache, dass ein Unternehmen noch da ist, der Beweis, dass welche Art von Strategie auch immer sie gefahren haben, funktioniert hat. Um das mal einmal zu systematisieren, wir haben eigentlich so eine Matrix von vier Feldern, die sich unterscheidet in implizite Strategien und explizite Strategien. Also implizit heißt irgendwie, machen wir das intuitiv zwischen Tür und Angel. Wir sprechen zwar vielleicht drüber oder wir denken nur dran und dann kommt eine Entscheidung, aber am Ende wird daraus in irgendeiner Form eine Strategie. Und explizit heißt eben, wir schreiben es auf, wir kommunizieren es. Wir machen da einen Prozess draus, wir implementieren das. Das wäre eher explizit. Und dann gibt's diese Sache, es ist so ein bisschen außerhalb des Managementsystems oder außerhalb dessen, was die Organisation in sich verarbeitet. Oder es ist wirklich etwas, was als Verantwortung des Führungssystems gesehen wird. Und der Klassiker ist eigentlich, die implizite Entscheidung, die im Kopf des Entscheiders stattfindet. Also der guckt natürlich auch auf den Markt, auf die Veränderungen und hat im Zweifelsfall auch den besten Überblick. Also der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin guckt sich das alles an und sagt so, so geht das nicht mehr. Wir müssen jetzt diesen Bereich schließen und diesen Bereich öffnen und ausbauen oder was auch immer. Das wäre eine intuitive Entscheidung, vielleicht gibt es eine Art Begründung, aber bestimmt keine Genese, was habe ich abgewogen, was habe ich abgewählt, sondern im Zweifelsfall sieht man hauptsächlich die Entscheidung. Und das funktioniert ja erstaunlich gut, also eine intuitive Entscheidung kann eine sehr, sehr gute Entscheidung sein, aber sie ist eben nicht mit allen vergemeinschaftet, man hat nicht alle Ressourcen der Organisation genutzt und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen eine implizite Entscheidung von oben. Und dann gibt es die impliziten Entscheidungen von unten, sage ich jetzt mal, oder aus der gesamten Organisation, könnte man wahrscheinlich besser sagen. Also inklusive des Geschäftsführers, aber auch inklusive vieler anderer Entscheider der Organisation. Das ist die evolutionäre Strategie. Also man beobachtet ständig irgendwas und sieht eine Chance und nimmt einen neuen Kunden auf und der neue Kunde fragt irgendwas an und man denkt sich, ja komm, wir haben noch Kapazitäten, da was weiterzuentwickeln. Und siehe da, plötzlich hat man irgendwie noch einen zweiten Kunden, weil sich das rumgesprochen hat und es funktioniert alles und man braucht gar keinen Strategieprozess, weil es hat sich einfach wunderbar entwickelt und man merkt, man wird in diesem Bereich immer stärker und sammelt immer mehr Know-how zu dem Produkt an. Und siehe da, in der Rückschau merkt man, das ist eine evolutionäre Strategie gewesen, die auf Zufällen basiert. Und das ist wunderbar. Also das ist eine fantastische Sache, aber es ist eine implizite Strategie. Also man hat sich nicht das irgendwie auf die Fahnen geschrieben. Und vielleicht geht man auch das Risiko ein, dass man aus Versehen auch einen Teil dieses Potenzials wieder abschneidet, weil irgendeiner das gar nicht begriffen hat, ja? Plötzlich kommt einer daher und sagt, wofür, was, und da müssen wir jetzt mal sparen oder keine Ahnung, ja, und säbelt das wieder ab, weil es nicht richtig erkannt worden ist.
Weil es auch individuell unterschiedlich sein kann, wenn es eben intuitiv, implizit passiert, aber nicht nur von einer Person. Wenn wenn es eine Geschäftsführungsentscheidung, also Geschäftsführerentscheidung, Führerinnenentscheidung ist, gilt die im Zweifel für alle gleich. Ja. Aber wenn eben verschiedene an der unterschiedlichen Strategien folgen, die implizit entstanden sind, sind es im Zweifel eben auch unterschiedliche Strategien. Mit dem Vorteil, dass man verschiedene Chancen nutzt, aber vielleicht mit dem Nachteil, dass man die große Chance nicht nutzt, weil man nicht der gleichen Strategie folgt. So, also auch hier, Paradoxie hat sicherlich Vor- und Nachteile, dieser Weg.
Ein Kunde von mir, Geschäftsführer in einem Unternehmen, was zu einem Konzern gehörte, der hatte, ich sag mal, Tränen in den Augen, weil er ein neues Kundensegment entwickelt hat, aber mit einem Zukaufprodukt. Also er kam jetzt in ein neues Marktsegment rein, ich will das jetzt nicht so explizit nennen, aber er musste dafür etwas von der Konkurrenz kaufen, um da jetzt reinzukommen. Und der CEO des Unternehmens hatte die strikte Strategie ausgegeben, wir verkaufen nur unsere eigenen Produkte. Und als er also davon Wind bekam, hat er gesagt, nee, das geht ja auf gar keinen Fall. Ja, ihr kauft diese XY-Komponente dazu und baut die beim Kunden ein, statt unserem tollen Produkt. Hat der Geschäftsführer gesagt, ja, aber für diesen Kunden kommt nur dieses Zukaufprodukt in Frage. Das ist bei ihm, ja, das passt auch sonst gar nicht rein und der Bauraum und alles und hin und her und Technik und tralala. Nein, hat der CEO gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil unsere explizite Strategie ist so und so. Also da sind sozusagen diese evolutionäre Strategie dieses Tochter oder dieses Unternehmens und die offizielle Strategie sind kollidiert und dann war es eben vorbei. So. Und jetzt, Jahre später, ist der CEO weg. Der Geschäftsführer ist der CEO geworden.
Okay.
Und inzwischen wird diese Strategie nochmal neu und offiziell und explizit angegangen und sie funktioniert sehr gut.
Ja.
Und natürlich muss man, und da kommt man immer wieder in diese Paradoxien, muss man an bestimmten Stellen natürlich bei Strategien immer wieder feststellen, man kommt auch in diese Zielkonflikte und es gibt keine glasklare Strategie, sondern es gibt eben ganz häufig genau diese Sachen, wo man feststellt, ja, das wird jetzt ein Kompromiss und das ist irgendwie doof. Und bei diesen evolutionären Strategien, wenn das einmal sich als Erfolgsgeschichte herausgestellt hat, dann ist natürlich alles super. Aber häufig ist es so, dass es kleine Pflänzchen sind. Man hat erste Erfolge und die Gefahr, dass jetzt einer durchs Beet trampelt und diese Pflänzchen platt macht, ist natürlich relativ hoch. Das heißt, evolutionäre Strategien sind natürlich auch immer gefährdete Strategien und es macht schon Sinn, sich bewusst zu machen, naja, das ist eine Kategorie, die ist nicht doof oder wertlos, weil da jetzt nicht ein schlauer Berater gekommen ist oder das aus einem ganz tollen Strategieprozess erwachsen ist, sondern das ist natürlich ein Reservoir von Chancen. Und wir sollten eigentlich ständig so ein Radar kreisen lassen, ob das nicht gerade passiert in unserem Unternehmen und dafür auch sensibilisieren.
Naja, so. Und dann könnte aus so einer impliziten evolutionären Strategie eines bestimmten Bereichs auch eine explizite Strategie werden. Und du hast jetzt ja gerade eigentlich den Bereich der expliziten Strategien auch in deinem Beispiel eingeführt. Also da gab es nämlich eine explizite Strategie, keine Fremdprodukte zu integrieren, aber implizit hat sich in dem Fall was anderes entwickelt. Und das andere wäre ja eine explizite Strategie, die eben die beiden anderen Varianten von Strategieentwicklung beinhaltet. Also du hast die beiden impliziten vorgestellt. Und willst bestimmt jetzt die beiden expliziten vorstellen, genau.
Die explizite Strategie, die so ein bisschen von außen kommt, ist diese expertenorientierte Strategie. Also an der Stelle sind es manchmal Beraterstäbe, manchmal sind es interne Stäbe, die also an einer Strategie arbeiten und die natürlich Zeit und Kapazität haben, zum Beispiel Marktforschung zu betreiben, die also diese Ressourcen dafür einsetzen, einen breiteren Blick zu haben und die dann manchmal auch Erstaunliches zutage fördern und sagen, ja, also ist euch eigentlich schon aufgefallen, ja, dass ihr hier eine ganze Reihe von Mitbewerbern habt und dann sagt das Unternehmen, ja, aber das sind ganz kleine, die sind für uns nicht interessant. Und dann sagt vielleicht der Berater, ja, aber klein, aber guck doch mal hier, das macht es der und der Umsatz. Und dann stellt sich heraus, dass vielleicht der Außenblick der Organisation gar nicht so präzise war, wie er dachte. Also man kann Know-how von außen zuführen, neue Methoden einbringen. Das ist eine gute Strategie möglicherweise, die der Externe dann bringt. Und natürlich ist auch klar, was die Schwierigkeit ist. Not invented here. Es kommt von außen und damit ist es auch bedingt anschlussfähig. Also die expertenorientierte Strategie mag vielleicht theoretisch richtig sein und trotzdem kann es oder ist es wahrscheinlich die Art von Strategie, die am meisten Abstoßungseffekte erzeugt, selbst wenn sie von einem internen Stab erzeugt wird. Also wir kennen eine Reihe von internen Strategieentwicklern, die also so wie der Rufer in der Wüste immer mit ihren Konzepten durch die Gegend laufen und der Geschäftsführer sagt dann immer, ja, das ist wirklich sehr interessant und vielen Dank und arbeitet da mal weiter dran. Aber wir müssen jetzt hier mal gerade das Problem XY lösen. Wir sprechen uns mal in 4 Wochen wieder. Also es ist eine Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, die wir mal als systemische Strategieentwicklung als gemeinschaftliche Führungsleistung bezeichnen. Das ist eine Vorgehensweise, die wir ganz häufig einsetzen, indem wir nämlich davon ausgehen, es gibt eine Menge Wissen und Know-how in der Organisation, aber das ist in der Regel nicht gerichtet und das ist auch nicht aktiviert und man hat nicht nachgefragt und erst aus dem Zusammenschalten verschiedener Hirne, aus dem Dialog, der sich entspannt oder entspinnt, ist dann sozusagen der eigentliche Strategieentwicklungsprozess herauszuarbeiten. Und der erzeugt unserer Erfahrung nach, wenn man ihn richtig aufsetzt, natürlich auch eine besonders große Veränderungsenergie. Das ist ja was wir brauchen, dass wir quasi ein vergemeinschaftetes Problem erzeugen, also ein Schmerz wahrgenommen wird. Wir sagen ja gerne, ein Kundenunternehmen befindet sich schon mal in so einer Problemtrance und versucht durch mehr operative Tätigkeit das Problem zu beheben, was sich eigentlich besser durch eine grundlegendere strategische Neuausrichtung beheben ließe. So, und diesen Moment herauszufinden und ins Bewusstsein zu heben, ist ein wesentliches Element systemischer Strategieentwicklung als gemeinschaftliche Führungsleistung. Und ja.
Womit ja die anderen 3 Varianten auch im Zweifel nicht überflüssig werden.
Überhaupt
also, das finde ich
überhaupt
ist das, nicht. Eher das Interessante, dass es auch eine, also so ist es in diesem Grundmodell von Rudi Wimmer und Reinhard Nagel nicht auf den ersten Blick sichtbar, aber die integriert ja die anderen 3 Bereiche, weil es eben darum geht, die verschiedenen Perspektiven auch in einen Aushandlungsprozess zu bringen. Und die verschiedenen Perspektiven sind vielleicht die intuitiven Entscheidungen des Geschäftsführers, der die dann auch nochmal challengen kann. So, also was gibt's vielleicht auch für andere Meinungen? Das sind aber vielleicht auch Impulse der Experten, die die Marktforschung betrieben haben. Und es sind eben, wie gerade schon gesagt, die vielleicht vielfach kleinen, evolutionär ausgetesteten Strategien, wo jemand sagt, ich mache das übrigens immer so und damit bin ich erfolgreich. Und dann ist das plötzlich im Gespräch und kann zum Teil der expliziten Strategie werden durch einen entsprechenden gemeinschaftlichen Prozess, der am Ende auch eine Entscheidung braucht. Und das ist ja letztendlich wieder eine andere Frage. Also irgendwer muss dann auch sagen, wir haben jetzt folgende Varianten, wählen wir Variante A oder B. Und das ist im Zweifel natürlich das Management, vielleicht auch quasi der Geschäftsführer als Einzelperson, je nach Aufbau der Organisation. Aber der Weg dahin ist eben ein gemeinschaftlicher, mindestens im Entscheider, Führungsteam, je nachdem, wie man es aufbauen will und wie groß die Organisation ist, natürlich auch unter Beteiligung vieler Perspektiven aus der ganzen Organisation. Also das eine ist der Denkprozess und den kann man aber ein Stück weit natürlich von der Entscheidung auch nochmal abkoppeln, weil am Ende muss Strategie ja auch entschieden werden und das in der Regel ja nicht als Abstimmung in einer Organisation, sondern durch Entscheider, die dann auch entscheiden.
Es ist ein Denkprozess und es ist ein Fühlprozess. Also ich glaube, die emotionale Komponente in einem Strategieprozess ist so riesig, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Deswegen bin ich durchaus ein Fan dieser intuitiven Entscheidungen, wenn sie denn zunächst mal auf ein breiteres Feld der Auswahl gucken. Ich glaube, am Ende trägt eine Entscheidung nur dann, wenn sie auch emotional stimmig ist. Auch wenn das allen betriebswirtschaftlichen Lehren widerspricht, die ja jetzt mit dem Rechenschieber ausgerechnet haben, dass diese Variante also sowieso die beste ist, ist, glaube ich, jede Strategie, die nicht auch emotional greift, zum Scheitern verurteilt, weil die einfach nicht dauerhaft durchgehalten werden kann.
Also ich kenne das.
Das ist ja genau das, und du hast es ja gerade schon gesagt, David, also dass die systemische Strategieentwicklung genau Emotionen und Rechenschieber vereint, letzten Endes. Mhm. Ja, und zusammenführt, und das im Idealfall, also aus eurer Sicht, aber auch, weil es halt auch, dass es auch von außen geschieht und auch so begleitet wird in einem gewissen Rahmen, um halt die einzelnen Perspektiven auch entsprechend zu integrieren. Das ist ein integrativer Prozess.
Ja. Also ich würde das voll bestätigen, auch was ihr sagt. Und ich kenne aus solchen Strategieprozessen auch manchmal die Frage, ja, woher wissen wir denn jetzt, was jetzt der Weg ist, den wir gehen? So, weil in der Regel ja dann ein Puzzle aus verschiedenen Erkenntnissen da steht, was eben irgendwie jetzt gerichtet werden muss. Und Teil meiner Antwort, wenn es sich nicht sowieso ergibt, ist tatsächlich je nachdem, wo man sich bewegt, will man natürlich auch nicht in eine esoterische Linie kommen, und das ist es auch gar nicht aus meiner Sicht, aber es hat schon was zu tun mit dieser emotionalen Seite und irgendwie dem Gefühl, boah, jetzt haben wir da aber irgendwie einen Hebel, der könnte wirklich was bewirken. Und das ist, und das muss nicht im ersten Moment eine Aufbruchstimmung oder eine Energie sein. Das wird es dann im besten Fall natürlich auf dem Weg. Es kann auch im ersten Moment ein Gefühl von,
Oh Gott.
Ja, genau. Genau das Gleiche. Genau. Ist es wirklich so, wie wir gerade denken? So? Und das heißt ja, wir müssten uns davon verabschieden, wenn das jetzt der Weg ist. Also das kann auch was von Schwere, ist ja auch eine Emotion sein. Aber das braucht es, und das ist eben neben allem, was an Zahlen, Daten, Fakten natürlich durch verschiedene Methodiken in so einen Prozess einfließt, in dem Wissen, dass auch Zahlen, Daten und Fakten konstruiert sind und man sich immer auch für andere Zahlen, Daten und Fakten entscheiden kann. Aber neben all dem, was man natürlich auch prüft und versucht, mit einer gewissen Rationalität auch mit in den Prozess reinzubringen, gibt es eben auch diese andere Komponente. Und deshalb ist die Intuition zu einem gewissen Maß auf jeden Fall im Prozess mit drin. Das würde ich auch genauso sehen.
Was ich wichtig finde, ist, also wir heben ja sehr stark darauf ab, zu gucken, was passiert, wenn nichts passiert. Also was ist eigentlich mit der Organisation, wenn wir uns jetzt nicht mit so einem Strategieprozess beschäftigen, was passiert eigentlich außerhalb der Organisation, welche Trends entwickeln sich da, welche Dinge müssen wir eigentlich berücksichtigen, die kritisch für uns werden. Ja, ein Kunde von uns, ein Mittelständler, der feststellt, meine Hauptkunden haben sich massiv im Einkauf professionalisiert. Es gibt inzwischen kaum noch einen, der nicht einen zweiten Lieferanten aufsetzt. Und so diese Zeit, wo die vor allem auf Zuverlässigkeit gesetzt haben und mit Handschlag wieder den nächsten 5-Jahres-Vertrag beschlossen haben, die sind vorbei und wir geraten jetzt massiv unter Druck. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir aus unserem angestammten Stammsegment heraus vielleicht nochmal weitere Alternativen finden für andere Produkte. So, und das ist der Blick nach außen, der Blick auf die Organisation. Aber jeder Blick nach außen und auf die Organisation ist nur die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die Interessen der handelnden Personen. Und in dem Fall war das so, dass die verschiedenen Abteilungsleiter sich natürlich gefragt haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie neue Segmente erschließen müssen, heißt das für meine Abteilung vielleicht, dass die kleiner wird oder dass die gar nicht mehr wichtig ist? Und was wird dann aus mir? Und dementsprechend fing dann also ein Verteidigungsfeldzug an für die jeweiligen Produkte der jeweiligen Bereiche und Abteilungen. Und das muss man natürlich wissen, wenn man also jetzt ein solches Gesamtbild aufspannt, dass die Argumentationen, die dann kommen, auch aus einer bestimmten Interessenslage heraus entstehen, und dass es auch da wichtig ist, emotional wichtig ist, zu klären mit der Unternehmensleitung, welche Leute sind erstmal prinzipiell wichtig, wessen Jobs sind gesichert, was sind sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen wir das betrachten, um eben diese Einzelinteressen einigermaßen im Zaum zu halten. Und in dem Fall gab es dann eben zum Beispiel jemanden, der also ein Nebenprodukt verteidigte, das seine Abteilung also fertigte, Und der Geschäftsführer sagte immer, ja, aber das sind doch nur 1-2% Marge, die das produziert. Ja, aber wenn wir das jetzt weiterführen, könnten wir auch mehr Marge erzeugen. Und irgendwie saßen alle da und keiner glaubte es, ja. Und, ja, aber der Geschäftsführer hatte das eben schon lange gewähren lassen. Und da ging aber eine Menge Kapital rein und eine Menge Zeit und eine Menge Energie. Und an so einer Stelle stellt sich natürlich die Frage, wer setzt sich jetzt am Ende durch? Ja? Also wird so ein Strategieprozess dadurch konterkariert, dass der jetzt darauf beharrt, ja, diesen Teil der Fertigung weiter betreiben zu wollen? Ja? Am Ende, in dem Fall, hat der Geschäftsführer entschieden, nein, wir machen das nicht mehr. Ja? Wir schneiden das jetzt ab. Ja, wir können irgendwie die Hälfte der Halle frei arbeiten für ein neues Produkt und brauchen jetzt nicht anbauen. Und das, ich verstehe zwar, dass das in dessen Interesse ist, das voranzutreiben und dass das seine Hoffnung ist, damit seine Abteilung irgendwie groß zu halten, aber an der Stelle treffe ich einfach jetzt eine Entscheidung. So. Und auch wenn ich diesen Mitarbeiter für diese Führungskraft für unverzichtbar halte, ja, an der Stelle gebe ich jetzt nicht nach. Andere hätten vielleicht gesagt, ja, der ist so wichtig und vielleicht hat er ja doch recht und vielleicht können wir das auch anders lösen. Also das sind dann in solchen Strategieprozessen eben diese Wechselspiele aus Unternehmensblick und Individualinteresse, die jetzt nicht grundsätzlich falsch oder richtig sind, aber man musste diese Oszillation hinbekommen zwischen diesen beiden Blickwinkeln.
Zumal ich denke, dass es das hat ja auch was mit Ängsten zu tun, wenn ich am Anfang eines Strategieprozesses noch nicht unbedingt das Ende sehe. Mhm. Also wo, also ja, nicht nur genau. meine Abteilung oder mein Produkt geht dann den Bach runter, sondern erstmal die Frage, ja, wohin wollen wir denn da überhaupt? Also diese Angst vor dem Unbekannten ist ja, spielt ja unter Umständen auch eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, erst recht, wenn die Strategie am Ende womöglich wirklich umgesetzt wird. Und ich finde, in deinem Beispiel gehst du jetzt ja schon tatsächlich einen Schritt weiter. Was passiert nach der Strategieentscheidung? Nämlich im besten Fall wird natürlich in einem hohen Maß auch, gibt es Folgeschritte, die sich an dieser Strategieentscheidung orientieren. Und das ist kein Automatismus so. Das finde ich nochmal wichtig. Also wahrscheinlich kennen das viele, die jetzt zuhören, auch, dass es viele Strategien gibt, die schön gestaltet sind und gedruckt wurden und in irgendwelchen Schubladen liegen, aber relativ wenig am Ende mit einer wirklichen Ausrichtung einer Organisation zu tun haben. Und deshalb macht es einen großen Unterschied, ob ein Strategieprozess durchgeführt wird mit eher so mit der Haltung, ja, hinterher geht's doch eh so weiter wie bisher und der Alltag bestimmt das Geschäft und nicht das, was wir uns mal strategisch überlegt haben. Und das ist auch nicht immer falsch. So, also ich glaube, es gibt keine einzige Strategie auf der Welt, die zu 100% umgesetzt würde, würde ich mal so absolut behaupten. Am Ende ist es immer rückblickend eine Mischung aus dem, was man sich vorgenommen hat und dem, was sich ereignet hat. Aber wenn wir schon so explizit Strategiearbeit machen, dann geht es natürlich auch darum zu schauen, was kommt jetzt danach, wenn die Entscheidung gefallen ist. Sagen alle, okay, Haken dran, Prozess ist fertig, jetzt können wir uns endlich wieder um die Arbeit kümmern. Oder geht es jetzt darum zu schauen, wie setzen wir diese Strategie um, ohne jetzt die Scheuklappen aufzusetzen. Das führt ja nochmal zurück zu dem, was Holger auch am Anfang gesagt hat, diese Kurzzeit- und Langzeitperspektive. Also viele sagen eben, ja, es lohnt sich ja nicht mehr so lange zu planen, weil es ändert sich eh alles. Und das ist ja auch nicht falsch. Also das heißt jetzt ja nicht, blind für die nächsten 5 oder 8 oder 10 Jahre dieser Strategie zu folgen. Aber schon das angemessene Maß an Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der vielleicht mühsam erarbeiteten Strategie zu setzen, mit allen Folgen, die das haben kann, ohne nicht mehr zu beobachten, was um uns rum passiert und was vielleicht auch andere Wege wären, wo Strategie nachgeschärft werden muss. Und deshalb ist es ein Teil einer Strategie, heute letztendlich ja auch immer wieder nicht nur zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg der Strategieumsetzung, sondern ist die Strategie auch noch in Gänze die richtige oder wo muss nachjustiert werden? Also wenn wir wirklich so explizit einen Prozess machen, geht es auch darum zu überlegen, wie bauen wir so regelmäßige Reflexionsmechanismen ein, ohne die einmal beschlossene Strategie für immer in Stein zu meißeln.
Also im Extrem gesprochen, eine Strategie auf Sicht zu fahren, kann eine Strategie sein, wenn ich sie halt entsprechend mit den entsprechenden Maßnahmen entwickelt habe, wenn daraus bestimmte Handlungsweisen entstehen, wenn ich sage, ich will regelmäßig meine Produkte entwickeln, neue Produkte einführen, das ist mein Business. Wenn das meine Strategie ist, muss ich mich halt nur entsprechend darauf anpassen. Also es soll kein Blindflug sein, aber
auf
Sicht und dementsprechend auch handeln.
Ja, und den Blindflug vermeidet man im besten Falle, indem man die verschiedenen Zeitperspektiven mit im Blick hat.
Ja.
Und auch sagt, wie könnte denn unser Markt und unser Geschäft in 10 Jahren aussehen? In dem Wissen, in 10 Jahren passiert noch viel. Und diese Wahrnehmung muss vielleicht auch regelmäßig aktualisiert werden. Aber wir glauben, dass auch kurzfristig oft die wirksameren Entscheidungen getroffen werden, wenn gleichzeitig die Langfristperspektive mit im Blick ist. Und man weiß, im besten Fall könnte es uns dahin führen, strategisch als Organisation. Und wenn sich dieses Ziel nochmal verschiebt, dann braucht man die Offenheit dafür.
Genau.
Aber es heißt nicht, dass es überflüssig war, weil wenn man immer nur bis zum Jahresende, ist vielleicht schon ein großer Schritt für manche, aber vielleicht auch nur bis zum Monatsende guckt, fehlt eben diese Langzeitrichtung. Und wir werben halt dafür, beide Perspektiven im Blick zu haben. Und damit sind wir ja auch nicht alleine. Also letztendlich ist das ja ein Muster, was in der Welt der agilen Frameworks zum Beispiel eine große Rolle spielt. Also diese Kombination von, also zumindest in denen, die aus unserer Sicht auch wirksam und funktionierend sind, die haben sowohl eine längerfristige als auch eine kurzfristigere Perspektive im Blick und kombinieren eben die regelmäßige Anpassung mit der langfristigen Ausrichtung. So würde ich es mal sagen.
Ich habe vor Jahren mal an der EBS, der European Business School, gelernt, dass nach einem Jahr nur noch 40% der ursprünglichen Aktivitäten auf die eigentliche Strategie einzahlen und 60% was völlig anderes machen, okay, bis hin zu konterkarieren. Und das ist genau der Punkt, der, ich sag mal, auch zu so einer Desillusionierung und Ablehnung von langfristigen Strategien geführt hat, weil die Leute genau das jeden Tag in ihrem Unternehmen beobachten. Dass eine Strategie ausgerufen wird, dass man anfängt, sie umzusetzen und dass dann quasi ja evolutionär alles ganz anders wird und es sich völlig entkoppelt. Und mit unserem systemischen und vor allem eben auch agilen Strategieverständnis füllen wir eigentlich kontinuierlich diese Lücke oder schließen diese Lücke immer wieder, indem wir eben nicht sagen, ja, die Strategie ist jetzt steingemeißelt, sondern das muss sich immer wieder neu abgleichen und aufeinander zubewegen. So. Und deswegen sprechen wir eigentlich auch gerne von Strategiearbeit, weil das ein kontinuierlicher Prozess sein muss. Und wir in der Vergangenheit immer wieder mit einer sehr trivialen Intervention großen Erfolg bei unseren Kunden haben, indem wir nämlich sagen, trennt mal eure operativen Meetings von den Strategie-Meetings, macht mal regelmäßig ein Strategie-Meeting ihr werdet Wunder erleben. Das ist ja in der Banalität kaum zu überbieten. Und man könnte sagen, was? Dafür haben die jetzt auch noch Geld kassiert. Aber tatsächlich gibt es ganz viele Managementstrukturen, die sich eben häufig in vielen operativen, auch notwendig zu klärenden Fragestellungen sozusagen verlieren. Und eben nicht diese regelmäßige Überprüfung der Strategie auf die Tagesordnung heben.
Weil sie oft auch annehmen, wir machen automatisch beides zusammen. Genau, und da würden wir immer sagen, das ist vielleicht eine Illusion, so, weil es schon sehr unterschiedliche Flughöhen in gewisser Weise sind. Und man, um wirklich einen strategischen Blick zu erlangen, eigentlich aus dem Operativen für den Moment auch auftauchen muss. Und das kann vielleicht auch ein kurzes Auftauchen sein, aber es ist eben nicht das Gleiche, was gleichzeitig von der gleichen Person passiert.
Gibt es denn, also jetzt für den Unternehmer, Tools oder für die Organisation Tools und Handlungsweisen, die auch mich, die Organisation selbst in die Lage versetzen, weiter an der Strategie zu arbeiten, weiter nach vorne zu denken, eigenständig die Strategie im Auge zu behalten?
Also wir haben ein wie wir finden, sehr schön praktikables Format entwickelt, unsere Strategiematrix. Also wir haben die eigentlich in zwei Varianten, einer etwas aufwendigeren und einer etwas einfacheren. Und die etwas einfachere, die beginnt eigentlich mit, also nicht eigentlich, sondern die beginnt mit dem Zukunftsbild, also mit dem Blick auf Gesellschaft und auf Markt und Kunden und beschreibt die Veränderung in der Umwelt. Und wenn man das mal einmal beschrieben hat, dann ist das etwas, was man relativ leicht regelmäßig wieder abgleichen kann und sagen kann, ah ja, okay, wir merken zum Beispiel bei einem Kunden, unser Produkt ist bei der jungen Generation nicht mehr so affin. Ja, das scheint aus der Mode zu geraten. Wir sind eigentlich noch gut im Markt positioniert. Aber dieses Produkt, was wir haben, das ist eigentlich so Ü30. Und wir merken, dass wir, wenn wir da überhaupt eine Chance haben wollen, müssen wir also in irgendeiner Form herausfinden, an welchen Stellen das bei jungen Leuten doch über Influencer, über bestimmte Sonderformen, weil es irgendwie in einem Outdoor-Bereich zu nutzen ist oder sonst was, vielleicht doch nochmal zu platzieren ist. Das ist sozusagen diese Außensicht, diese Marktbeobachtung. Und da gibt es dann über einen bestimmten Entwicklungsprozess so eine Sammlung und dann hat man hinterher in dieser Strategiematrix so 5 bis 10 Punkte stehen, die man aktualisiert, also die man immer wieder anguckt. Und dann hat man so einen grundlegenden, länger laufenden Punkt, nämlich unsere Bestimmung, unser Auftrag. Man könnte auch sagen, unsere Mission. Also was ist das,
unser
was
Zweck?
Ja, genau, unseren Daseinszweck.
Bleibt, genau.
Unseren Daseinszweck. Den muss man immer mal wieder überprüfen, aber wenn man den einmal formuliert hat, wenn man den klar hat, dann ist der relativ statisch oder fest. Und dann gibt's aber den Bereich, was sind die Ziele, was ist unser Maßstab, was wollen wir eigentlich erreichen? Und diese Ziele, die sind dann im Prinzip eine Reihe von strategischen Projekten, nenne ich das jetzt mal. Ja, wo man jetzt bei einem Kunden, wo wir einen Strategieprozess aufgesetzt haben, das Interessante, ich mache eine kleine Klammer auf, das Interessante daran ist, dass in der Regel nichts davon jetzt vom Himmel fällt. Ah, der Unternehmensberater ist gekommen und jetzt haben wir festgestellt, das haben wir ja noch nie gesehen. Sondern in dem Fall, die sind relativ stark in der deutschsprachigen Region, in Dach, aber sie sind auch im Ausland aktiv und haben da Partner, mit denen sie aktiv sind. Trotzdem, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein strategisches Projekt aufgesetzt, im Ausland jetzt tatsächlich massiv zu wachsen. Und ohne den Strategieprozess wäre das auch nicht passiert. Das muss man ganz klar sagen. Warum nicht? Weil es immer ganz viele konkurrierende Themen und Zwecke gibt. Und der ganze Vertrieb eigentlich ständig damit beschäftigt war, die Position in Dach zu halten. Und erst durch die Beantwortung der Frage können wir langfristig eigentlich weiterleben, wenn Dach perspektivisch eher ein bisschen schrumpfen wird. Und die Antwort war nein. Ja, wir müssen jetzt die Weichen stellen für eine Auslandsexpansion, damit wir die voraussichtlich wegfallenden Umsätze in der deutschsprachigen Region auffangen können. Erst dann hat die Organisation angefangen, sich zu fokussieren und sich zu fragen, okay, und welche Ressourcen müssen wir dafür eigentlich bereitstellen und reichen eigentlich die Personen, die jetzt in diesem Feld unterwegs sind und haben wir eigentlich eine gute Herangehensweise, haben wir eigentlich schon mal die verschiedenen Länder mal systematisch untersucht und so weiter und so fort. Also aus einem, ja, wir haben schon die Idee, da müssen wir irgendwas tun, wurde sozusagen ein klares Ziel, was auch messbar formuliert worden ist mit bestimmten Anteilen und Ähnlichem. Also das kommt dann in die Strategiematrix, da kommen dann noch weitere Ziele rein. Wir wollen auch im Business-to-Customer-Bereich wachsen und nicht nur im B2B-Bereich. Auch das ein Ziel, was mit anderen konkurriert, wo man dann sich natürlich fragen muss, ah ja, das ist eine tolle Idee, aber ist ja total anders als im B2B-Bereich. Warum machen wir das eigentlich? Können wir da überhaupt was verdienen? Nein, wir können nichts verdienen. Aha, das ist, um die Marke zu positionieren. Aber haben wir eigentlich ein gutes Reklamationsmanagement dahinter? Nein, haben wir nicht. Ja, auf einmal wird aus einer Idee, die man so mit halbem Herzen schon die ganze Zeit macht, dann ein konkreter Plan und man wird sich auch bewusst, welchen Preis man dafür zahlen muss. Und dann kommt quasi in dieser Matrix eben, welche Wege wählen wir dafür? Ja, also was ist unsere Haltung? Wie wollen wir solche Sachen tatsächlich betreiben? Mit welchem Anspruch? Ja, also da steht dann eben zum Beispiel drin, Reklamationen werden ernst genommen, wir lernen systematisch aus der Praxis. Das ist erstmal in der Matrix jetzt noch nicht super konkret, aber man kann das dann eben abgleichen und sagen, ja, was steht denn dann eigentlich für ein Prozess dahinter und welche Ressourcen, welche Strukturen und Ähnliches. Also ich muss das abbilden und damit kommt man eigentlich schon zum letzten Punkt. Das sind nämlich eben nur 5 Punkte, nämlich welche Mittel, welches Angebot haben wir eigentlich? Also was sind unsere Besonderheiten, die andere nicht haben? Wie werden diese Produkte und Dienstleistungen dann eigentlich konkret angeboten? Und das ist ein Blatt. Also das ist ganz kurz, das ist ganz knapp. Das dauert in der Regel so 5, 6 Workshop-Tage, bis man dieses eine Blatt tatsächlich sinnvoll ausgefüllt hat.
Kommt drauf an, wie viele man beteiligt. Also wenn man noch große Formate zum Beispiel auch integriert oder so, dann kann es auch mal mehr sein.
Ja,
also, wenn man sich aufs Management konzentriert, bin ich auch bei den 5, 6 Tagen. Man kann den Prozess natürlich auf breitere Beine stellen, wenn man das für sinnvoll erachtet.
Ja, in dem Fall haben wir es jetzt so gemacht, bei dem Beispiel, wo ich jetzt gerade bin, dass wir diese Strategiematrix im engen Managementkreis erarbeitet haben. Ich rate sehr dazu, das bei einer kleinen Gruppe zu lassen von 4, 5, 6 Leuten, 7 Leuten, die das erarbeiten. Aber das ist dann nicht immer in Stein gemeißelt, sondern wir haben so ein Format, das nennt sich Zukunftsdialog. Das werden wir jetzt mit denen noch machen, wo dann die knapp 100 Mitarbeitenden eben in einem Format bekommen die das dann vorgestellt. Das ist so ein 2,5 Stunden Session, wo dann die gesamte Organisation in einem Raum sitzt. In dem Fall geht das ja. Und die sitzen dann in hierarchieübergreifenden, funktionsübergreifenden Runden zusammen und gucken sich dann dieses Ergebnis an und reagieren darauf und sagen, ja, und was sehen wir denn und wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede, wie passt das eigentlich zu der vorhandenen Organisation? Dann sagen die, ja, aber das stellt ihr euch ja toll vor. Da haben wir aber noch folgende Sichtweise dazu. So, und auch reflektierend immer auf die Unternehmenskultur, die da natürlich auch eine Rolle spielt und die wir dann eben auch explizieren und mit der Organisation gemeinsam sagen, ja, was sind vielleicht alte Zöpfe, die dafür eigentlich abgeschnitten werden müssten, damit das eigentlich greift. So, und das lässt sich im Endeffekt aber so kompakt, wie wir es dann eingedampft haben, auch für die Organisation mit Bordmitteln immer wieder gut monitoren.
Und das wäre meine Frage dann an der Stelle. Ne? Was ist dann, wenn ihr weg seid? Was passiert dann? Wie kann ich den Prozess
weiterführen? Also die Frage ist ja genau, ob wir dann weg sind oder nicht. Da gibt es die einen oder die anderen Fälle. Und mit so einem Format wie dem Zukunftsdialog, das ist ja ein erster Schritt, auch die Strategie zu einer Wirksamkeit zu bringen, indem sich eben viele Leute in der Organisation damit auseinandersetzen. Im Zusammenhang mit Zielen hat Holger gerade schon erwähnt, dass sich dann konkrete Projekte aus so einer Skizze zum Beispiel ergeben. Und ich würde mal ganz grob 3 Kategorien nennen zu der Frage, was passiert denn jetzt, also entweder wenn wir fertig sind und die weitermachen, dann machen sie es alleine oder aber natürlich machen wir es auch gerne mit unseren Kunden weiter zusammen. Dann ist die eine Frage natürlich, passt eigentlich die Organisation, so wie sie dasteht, zu dem, was wir jetzt strategisch wollen? Und dann kann sich da in kleinem oder im größeren Maße ein Organisationsdesign-Prozess anschließen, wo man sagt, nee, wenn wir so viel Fokus jetzt auf dieses Thema setzen wollen, dann braucht das auch eine Abteilung oder wie auch immer. Also dann kann man schauen, muss man die Organisation anpacken. Dazu gibt es ja auch eine eigene Folge. Deshalb vertiefen wir das jetzt hier nicht. Das Pragmatische und weit Verbreitete ist dann natürlich die Frage, neben dem, was im Alltag schon passiert, welche Projekte rufen wir jetzt ins Leben, die speziell auf Strategieumsetzung abzielen. Und das finde ich zum Beispiel immer einen interessanten Punkt, dass das sehr, sehr eng zu koppeln. Also das ist auch ein Moment, wo aus meiner Erfahrung manchmal viel Kreativität entsteht. Aber auch die Gefahr da ist, dass das der Moment ist, wo alle Leute die Projekte anstoßen können, die sie schon immer mal machen wollten. So. Und deshalb ist es da, finde ich, eine Gretchenfrage, das eben eng mit der gerade beschlossenen Strategie auch zu koppeln. Und wenn ich zum Beispiel so Formulare im Projektmanagement anschaue, dann sind die oft sehr operativ ausgerichtet. Und mir ist es da immer wichtig, dass alle, die in diesem Projekt beteiligt sind, auch in eine Reflexion kommen zu der Frage, warum entscheiden wir uns für dieses Projekt ausgehend von der Strategie? Also welchen Beitrag zur Strategieumsetzung leistet dieses Projekt?
Zahlt das ein.
Und nicht, jetzt haben wir endlich mal die Chance, hier was Neues auszuprobieren, sondern genau, ist es eng gekoppelt. Und das wäre so das Klassische, wir rufen Projekte ins Leben. Und wenn man das Ganze systematischer angehen will und eben auch mehr in den Alltag der Organisation integrieren will, dann nutzen wir gerne auch Ansätze aus dem agilen Bereich mit einer entsprechenden Qualifikation der Organisation, das auch vorzuführen. Und wir orientieren uns da ja gerne an OKR, Objectives and Key Results, ohne dass wir sagen, das ist das eine Vorgehen und OKR funktioniert immer so. Aber da stecken viele Chancen drin, in so einem Ansatz regelmäßig zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg und ist der Weg noch der richtige? Also genau die Dinge, die wir vorhin gesagt haben. Und je nach Art der Organisation sind das dann Entwicklungsprojekte zusätzlich zum Alltag oder die Verbindung zum Alltag und zu den Projekten und den Key Results und den Objectives, die man sich in so einem OKR-Format zum Beispiel gibt, beeinflussen mehr des Alltags der Organisation. Und solche Prozesse begleiten wir auch. Und damit sind wir ja eigentlich immer auf zwei Ebenen unterwegs, nämlich einerseits wirklich die Strategie umzusetzen und also immer in Relation, nie 100%, wie schon gesagt, aber dafür zu sorgen, dass nicht mit dem Beschluss die Strategie in der Schublade landet, sondern wirklich auch Alltag beeinflusst. Aber parallel immer auch die Organisation dabei lernt, sich solche Reflexionsfragen, sich solche, also Review und Retro heißt das ja klassischerweise im agilen Umfeld, sich regelmäßig zu reflektieren und diese Dinge zunehmend zur alltäglichen Kultur werden zu lassen.
Mhm. Wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir ein Thema, das eigentlich in fast jeder Podcast-Folge irgendwo mit dabei ist, auch nochmal explizit besprochen und einen guten Überblick gegeben. Ich hoffe, ihr seht das genauso.
Ja, einen Überblick, genau. Ich merke, wie man an jeder Stelle jetzt noch tiefer tauchen könnte,
ja,
weil tatsächlich das so ein umspannendes Thema ist, Strategie. Also auf einer methodischen Ebene kann man genauer reingucken, an ganz verschiedenen Stellen, aber ich glaube auch, dass dazu laden wir herzlich ein, das an anderer Stelle zu tun.
Wie sagt man so schön, Querschnittsthema, ne?
Ja,
also
genau.
Es taucht immer wieder auf und das ist ja auch für die meisten Organisationen und Unternehmen auch das A und O, eine Strategie zu entwickeln und vor allem zu verfolgen.
Genau, vielleicht kommen wir an anderem Orte nochmal auf die verschiedenen Methoden zu sprechen, ob das jetzt Design Thinking ist, was ich immer wieder aufgrund seiner sehr guten Ausrichtung auf Kundenperspektive für einen guten Ansatz halte, aber auch sowas wie Five Forces, so ein absoluter Klassiker von Porter. Also da gibt's ganz unterschiedliche Sachen, Blue Ocean Strategie und ähnliche Sachen. Also gibt es ein breites Spektrum und wir setzen eigentlich auch fast alles ein, je nachdem, bei welchem Kunden und in welcher Situation. Aber das vertiefen wir jetzt nicht mehr, sondern das machen wir dann, wie gesagt, an anderem Orte mit expliziten Varianten. Zu OKR wollten wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge machen.
Womit wir dann 4 Folgen mindestens hiermit auch wieder festgelegt haben, ganz genau. Ja, cool. Nochmal vielen Dank an euch, bevor wir zum Wupperrauschen übergehen.
Danke, lieber Martin.
Genau, sehr gerne, wie immer. Hat viel Spaß gemacht. Ihr habt auch, wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird in den nächsten Tagen, eure Zukunftstagung 2025 ist online, man kann sich anmelden, ihr habt Themen festgelegt, am 3.9.2025.
So ist es. Auch ein guter Ort für sehr pragmatische Impulse und Hacks, die auch was mit Strategie zu tun haben.
Genau, vielleicht also, zwei, drei kurze Sätze noch dazu, dem Thema. Was erwartet
die
Interessenten?
Es geht um systemische Hacks. Also systemische Hacks sind eigentlich kleine Denkwerkzeuge, die wir eben rausgeholt haben aus dieser großen Wolke, was ist systemische Organisationsberatung, und eben gesagt haben, es gibt da eine ganze Reihe von verschiedenen Denkwerkzeugen. Das wird auch in einem Buch münden, und wir werden uns dann erstmal auf 42 systemische Hacks beschränken. Auf der Zukunftstagung werden wir dann, ja, ich sag mal so 5, 6 ausgewählte vorstellen, von denen wir glauben, das sind Denkwerkzeuge, die man als Berater und als Führungskraft sich gut merken kann, die man leicht hervorholen kann und wo man in Situationen, wo man denkt, was mache ich denn jetzt? Womit will ich das denn eigentlich mal strukturieren oder wie könnte ich denn da jetzt mal rangehen? Wo man einfach sagen kann, ah ja, okay, das ist eigentlich eine Situation, wo man jetzt zum Beispiel den Fokus mal lenken kann auf Unterscheidungen. Welche Art von Unterscheidungen wählt hier eigentlich mein Gegenüber gerade? Also das wäre jetzt nur mal so ein Beispiel für einen systemischen Hack. Der wird dann natürlich weiter ausgeführt und man hat dann so kleine Schritte, die man abprüfen kann. Das ist so ein Werkzeugkasten, nenne ich ihn jetzt mal. Ein Denkwerkzeugkasten, den wir in Auszügen da auf der Zukunftstagung vorstellen wollen.
Cool. Nicht, dass der Podcast obsolet wird dadurch.
Nee. Auch das zahlt er ja in gewisser Weise immer auch ein bisschen drauf ein. Also die Themen werden uns da nicht ausgehen.
42 Hacks, 42 Folgen, oder?
Oder so, ganz genau. Ja, cool. Ja, wunderbar. Dazu gibt es Informationen auf praxisfeld.de. Man kann sich anmelden. Alle Informationen findet man dort. Fragen kann man stellen, wie immer, an team@praxisfeld.de. Und nach dieser Folge wie immer 5 Minuten Wupperrauschen. Danke euch, danke an die Zuhörer. Bis demnächst.
Alles Ciao. Klar. Genau. Bis dann. Alles Gute.
Ciao. Tschüss.